Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen tollen Sommer. Bisschen ist ja noch da vom Sommer, ist nicht mehr ganz so warm zurzeit, aber der Sommer war hoffentlich für euch auch richtig gut. Und am Ende des Sommers haben wir ja den Vorteil, dass wir im Sommer und am Ende des Sommers so richtig viel ernten können. Und eine Sache, die man so toll ernten kann, sind Weintrauben. Weintrauben sind, wie ich finde, lecker. Ich probiere die mal aus. Also die sind besonders gut. Und die sind sogar kernlos. Ich mag kernlose Weintrauben. Wer von euch mag denn auch gerne Weintrauben? Weil ich habe nämlich hier so viele. Ich möchte ja gar nicht die alle alleine essen, weil ihr könnt euch die mal als Reihe teilen. Und an dir gehe ich einfach mal vorüber, Paul. Ne? Aber wie wäre es, wenn ihr euch mal als Reihe ein... Also, guck mal, das ist klein hier. Ein bisschen auch noch was hier. Dankeschön. Pass auf, du kriegst aber jetzt hier. Du kriegst, ich wollte dir jetzt so einen riesen Ast hier geben, aber machen wir es mal so. Ne? So, habe ich vielleicht noch was ganz Kleines? Guck mal, Paul, ich habe auch was für dich.
Ne? Dankeschön.
Also, der Rest hier aus der Schüssel, es ist ja noch genug da. Das teilen wir uns gerne nach dem Gottesdienst. Weintrauben sind so eine tolle Sache. Jesus hat einen sehr guten Bezug gehabt zu Weintrauben und zu Wein. Jesus hat immer wieder mit Wein zu tun gehabt. Sein erstes, allererstes Wunder, was er getan hat, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Ein Wunder, was viele von euch vielleicht schon mal gehört haben. Jesus hat eins der wichtigsten Symbole, die er ins Leben gerufen hat, nämlich das Symbol, dass er mit seinen Jüngern gestartet hat, das bekannte Abendmahl, hat er mit Brot und Wein gefeiert. Und er verspricht nachher seinen Jüngern, ich trinke keinen Wein mehr, bis wir uns wiedersehen. Das wird er kaum gesagt haben, wenn er Wein nicht toll findet. Also Jesus konnte mit Trauben und mit Wein viel anfangen. Das hat ihm gefallen, was er da geschaffen hat. Und er verwendet das Bild vom Wein und von den Weintrauben vor allen Dingen immer wieder, durch die ganze Bibel hindurch sozusagen, um zu zeigen, in welchem Verhältnis wir miteinander stehen und wie wir so leben können, dass unser Leben gelingt. Und dieses bekannte Bild von Jesus als dem Weinstock, dieses bekannte Bild lesen wir im Neuen Testament in Johannes 15. Ich lese euch das mal vor, ein sehr starkes Bild, was sehr, sehr viele Aussagen hat. Und dieses Bild wird uns in der Serie, die wir vor uns haben, wo es darum geht, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben, dieses Bild wird uns begleiten in dieser Serie. Und wir können uns da sehr drauf freuen, weil da so viel drinsteckt für unser Leben. Ich lese euch diesen Abschnitt vor. Johannes 15, der Weinstock und die Reben, wird das hier überschrieben. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus tun, kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt. Bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Feinde hingibt, für seine Freunde. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Ein ganz starker Text, ein sehr bekannter Text, wo Jesus sich als Weinstock bezeichnet. Ich habe einen Weinstock hier mitgebracht, einen nicht ganz so großen, aber ein paar Früchte sind dann doch dran. Ich habe die großen Weintrauben hier etwas rangemogelt, muss ich ehrlich gestehen, damit das schöner aussieht. Aber ein paar kleine Trauben sind tatsächlich schon dran. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch sehr viel größer wird und noch sehr viel saftiger wird. Und man sieht das Potenzial schon von diesem Weinstock. Und Jesus sagt, dass er vergleichbar ist mit einem Weinstock. Er ist der Weinstock. Und wir als die Reben, wo potenziell Frucht entstehen kann, wir sind da dran. Und er möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Und er erzählt uns all das, wie es heißt, damit unsere Freude vollkommen wird, damit wir uns über unser Leben freuen können. Gott wünscht sich, dass du auf dein Leben guckst und dass du fröhlich bist. Gott wünscht sich, dass du ein erfülltes Leben hast, dass du eine vollkommene Freude hast, die dir kein anderer geben kann als nur Gott. Das ist der Grund, warum Jesus uns das alles erzählt hat, hat er selber gesagt. Und jetzt stellt er Gott vor als den Weingärtner, den, der durch den Weinberg geht, und das Hauptwerkzeug von einem Weingärtner ist nicht viel, so eine Schere. Und er geht als Weingärtner, Gott der Vater geht als Weingärtner durch den Weinberg und guckt sich alles an. Und dann arbeitet er, indem er genau beobachtet, wo ist eine Rebe, die das Potenzial hat, Frucht zu bringen. Wo ist vielleicht schon Frucht da? Wo müsste man diese Rebe noch ein bisschen beschneiden, dass noch mehr Energie in die Frucht geht? Und nicht einfach nur in viele, viele Blätter und Zweige und Äste. Und er guckt, wo sind irgendwo Reben, die überhaupt keine Frucht bringen. Und dann schneidet er die eine oder andere sogar ab, damit mehr Energie da ist für die Reben, die Frucht bringen können. Also der Vater ist der Weingärtner und hat eine Schere bei sich. Und er schneidet an dem Weinstock rum und nicht deshalb, weil er dem Weinstock was Böses tun will, sondern weil er möchte, dass der Weinstock das tut, wofür er geschaffen wurde. Weintrauben zu produzieren, dass das hervorkommt. Und ich glaube, so eine Rebe strengt sich nicht wirklich an, um Weintrauben zu produzieren. Das Einzige, was die Rebe machen muss, ist am Weinstock sein. Wenn sie davon getrennt würde, dann würde sie nur vertrocknen. Und deshalb, es ist nicht anstrengend, Frucht zu bringen. Das Ziel oder das Geheimnis dahinter ist nur, dass sie am Weinstock ist, ganz einfach. Der Vater geht also, ist also am Weinberg unterwegs und beschneidet diese Reben. Und genauso ist Gott, der Vater, Gott, der Papa, unterwegs und möchte, dass dein Leben aufblüht. Und er investiert in dein Leben. Er guckt sich dein Leben an und überlegt sich, wo kann ich noch was wegnehmen, damit da, wo Dinge entstehen, auf die es wirklich ankommt, damit da noch mehr passiert. Gott investiert in dein Leben, und egal wie du dein Leben siehst Ob du denkst, mein Leben ist vielleicht in deinen Augen nicht wirklich wertvoll genug, als dass der Weingärtner sich darum kümmern würde. Vielleicht denkst du so, dass du denkst, ich bin nicht gut genug. An mir geht der Weingärtner, der Vater im Himmel, wahrscheinlich vorbei und denkt sich, ach, was kann man da noch machen? Es gibt viele Menschen, die so denken. Und ich kann dir heute sagen, dass Gott mit deinem Leben ans Ziel kommen wird. Egal, wie du dein Leben siehst, egal, wie verpatzt oder vermasselt oder wie schlecht du dich selber empfindest, egal, wie du dein Leben siehst, Gott ist mit dir nicht fertig. Er wird weiter in dich investieren und er kommt mit jedem ans Ziel. Er wird weiter in dich investieren und er wird dich hegen und pflegen, weil er möchte, dass dein Leben Frucht bringt. Der Vater im Himmel ist ein guter Weingärtner. Es gibt Menschen in der Bibel, die waren vielleicht so, wie du das von dir kennst, auch so unterwegs, dass sie, wenn sie was gehört haben, dass sie schnell dabei waren und gesagt haben, ja, da bin ich dabei. Man hört vielleicht irgendwas, indem man es in der Bibel liest oder am Sonntagmorgen wie jetzt und sagt sich, ja Gott, das ist super, ich bin da voll dabei. Und dann stellt man aber fest, dass man versagt. Also, dass man merkt, man ist nicht gut genug. Und solche Menschen hatte Jesus in seinem Leben. Die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die waren ja auch ganz krass drauf. Der Petrus zum Beispiel war so jemand. Der war auch immer sofort voll dabei. Als Jesus gesagt hat, hey, ich werde wahrscheinlich sterben, dann war das Erste, was Petrus gesagt hat, ich gehe mit dir in den Tod. Ich bleib bei dir, ich bin voll dabei, ich lasse dich nicht im Stich. Auch wenn das bedeutet, dass ich sterben muss. Petrus war voll dabei und dann passiert diese schreckliche Geschichte, dass Jesus verhaftet wird und es lebensgefährlich wird, sich mit ihm zu zeigen. Dass Leute erkennen, dass man mit diesem Jesus, der verurteilt wird und der im Gefängnis war, mit dem zu tun zu haben, war gefährlich. Der Petrus schleicht sich so langsam hinterher und da entdecken ihn schon die Ersten und sagen, sag mal, du kommst mir bekannt vor. Irgendwoher kenne ich dich. Warst du nicht auch bei diesem Jesus? Und der Petrus, der so begeistert zu Jesus gesagt hat, ich bin bei dir sogar bis in den Tod, der so schnell war, sich zu verpflichten und zu versprechen, der hört sich selber, wie er sagt, nee, ich kenne Jesus nicht. Und dann wird er nochmal drauf angesprochen von anderen und sagen, doch, 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 ich habe dich gesehen. Du warst mit den anderen hinter ihm her und bist mit ihm mitgelaufen. Ich habe dich gesehen. Du hast auch mit Brote ausgeteilt oder was auch immer. Und Petrus lügt schon wieder und sagt, nee, ich kenne Jesus nicht. Und das passiert ihm nochmal. Und es ist so bitter für ihn, als er erkennt, was für ein Versager er ist. Petrus hat sich bestimmt so gefühlt, wie du dich vielleicht fühlst, dass du sagst, weißt du, ich habe in meinem Leben so oft versagt. Gott hat mir so oft Dinge gezeigt, die ich ändern soll und ich habe es nicht hingekriegt. Gott hat mir so oft Chancen gegeben, ist mir wieder neu begegnet und ich habe es nicht hingekriegt. Es gibt so viele Dinge, die habe ich Gott schon versprochen und ich habe es vermasselt. Ich habe schon so oft andere Menschen falsch behandelt. Ich habe so viele Fehler gemacht. Gott muss doch so bitter enttäuscht sein von mir. Kümmert sich der Weingärtner auch um mich? Ich bin doch eine Rebe, die man einfach liegen lässt. Wisst ihr, die Geschichte von Petrus geht weiter. Petrus und Jesus begegnen sich nach seiner Auferstehung und Jesus vergibt ihm. Und Jesus sagt ihm, du bist der Felsen, auf den ich meine ganze Gemeinde bauen will. Was für eine Ermutigung. Jesus hat ihn nicht aufgegeben und Jesus gibt dich auch nicht auf. Der Weingärtner gibt dich nicht auf, egal wie du dein Leben siehst. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, die denken sich, ach weißt du, ich weiß nicht, ob Gott in mich investiert, weil ich bin zwar nicht so wie die Typen, die sofort schreiben, ja Halleluja und ich mache mit, sondern ich bin eher derjenige, der alles bezweifelt. Ich bin derjenige, der die ganze Zeit nachdenken muss und der sich nicht sicher ist, ob das alles stimmt. Weil die einen sagen sich, ja, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und die anderen sagen, ja, hast du das schon mal durchdacht? Danach lebst du nicht mehr. Also die denken das weiter. Die sind einfach, die überlegen alles und zweifeln berechtigterweise an vielen Dingen. Und die denken sich, bin ich nicht jemand, der viel zu wenig Glauben hat, als dass der gute Weingärtner in mich investiert? Es gab einen anderen Jünger, der sich mit dir sehr identifizieren würde, wenn es dir so geht. Der hieß Thomas. Thomas kennen wir oft, weil wir ihn oft als Thomas den Ungläubigen nennen oder den Zweifler nennen wir ihn. Das hat was mit einer Geschichte zu tun, für die Thomas bekannt wurde. Jesus ist auferstanden, die Jünger haben ihn gesehen und haben es gefeiert. Thomas war aber nicht dabei. Er hat es selber nicht erlebt. Und dann trifft er die begeisterten Jünger, die alle erzählen, der auferstandene Jesus ist uns begegnet. Und der Thomas sagt, hör mal, ihr wisst ja, ich bin nicht der Typ, der immer gleich Hurra schreit, ich bin dabei. Ich habe da meine Fragen. Es ist ja schön, dass ihr alle begeistert seid, aber tut mir leid. Ich habe noch nie jemand gesehen, der von den Toten auferstanden ist. Und ich habe gesehen, wie Jesus am Ende ausgesehen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir das überhaupt, wenn, dann überhaupt erst vorstellen, wenn ich diesen Jesus persönlich sehe. Und nicht nur das, ich muss seine Hände berühren, wo die Nägel durchgeschlagen wurden. Sonst kann ich das hier nicht glauben. Gott sagt nicht zu Thomas, weißt du, Thomas, mit Leuten wie dir kann ich nichts anfangen. Macht er nicht. Der gute Weingärtner geht auch zu dem Thomas. Durch Jesus begegnet ihm und sagt, weißt du, ich gebe dir, was du brauchst. Und Jesus hält ihm sogar seine Hand hin und sagt, berühre meine Wunden. Berühre die durchbohrten Hände. Berühre die Seite, in die reingestochen wurde. Fühle es, taste es und guck es dir an. Thomas hat so lange gezweifelt, bis es ihn voll erwischt hat. Und das Krasse ist, dass man von Thomas sagt, dass er das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, bis in den indischen Raum getragen hat. Also noch weiter als alle anderen Jünger. Das sind oft Menschen, die zweifeln zwar viel, aber wenn sie es einmal verstanden haben, geben die Vollgas. Und ich ermutige dich sehr, wenn du dich in dieser Situation empfindest, dass du sagst, ich denke so viel nach, ich hinterfrage so viel. Gott hat dir deinen Kopf gegeben, um nachzudenken. Es ist völlig in Ordnung. Geh mit diesen Zweifeln zu Jesus, wie Thomas das am Ende gemacht hat. Und Gott wird dir begegnen. Und ich bin mir sicher, dass wenn du überzeugt wirst von Gott, dass du dann genauso leidenschaftlich unterwegs bist wie Thomas. Gott ist mit dir unterwegs, egal wo du stehst in deinem Leben. Der gute Weingärtner ist unterwegs und er möchte in dich investieren, damit dein Leben immer besser wird. Der gute Weingärtner, der geht dir nach. Gott, der Vater, ist dein Weingärtner. Was ich dir heute Morgen auch noch auf den Weg mitgeben möchte, ist, dass der Weingärtner abschneiden muss, um zu fokussieren. Er muss sich die Reben anschauen und sagen, gut, ich sehe jetzt hier eine Rebe, da ist Frucht dran, das sehe ich schon, aber ich kenne mich nicht aus, die sich auskennen, denken sich wahrscheinlich, was macht der denn da jetzt? Er schneidet trotzdem was ab. Ich glaube, ich habe was völlig Falsches abgeschnitten, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich war das voll das wichtige Blatt und die Rebe geht jetzt ein bis nächsten Sonntag. Aber was der Gärtner macht, ist, dass er beschneidet, sorgfältig beschneidet, damit dein Leben sich fokussieren kann. Ich habe euch vorgelesen in Johannes 15, in Vers 2, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Er fokussiert sich. Nicht alle Reben sind fruchtbar, nicht alles in deinem Leben bringt Frucht. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da wächst alles Mögliche. Das sind so bei den Reben so die Frühlingszeiten. Wie bei anderen Pflanzen auch, da kommt alles Mögliche raus, ganz viele Blätter und Äste. Und erstmal ist es ein Riesendurcheinander. Und das ist in Ordnung, weil es ist Frühling. Da darf erstmal alles wachsen. Und so ist es in deinem Leben auch in Ordnung. Es gibt Phasen in deinem Leben, da wächst erstmal ganz viel, da entstehen ganz viele neue Dinge. Das ist nicht falsch, das ist völlig in Ordnung. Und Gott, der Weingärtner, hilft dir dann, zu überlegen in dem richtigen Moment, was davon hat Zukunft, was davon ist gut für dein Leben und was davon ist nicht gut für dein Leben. Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Worauf baust du dein Leben auf? Ich glaube, das, was Gott mit deinem Leben macht, das kannst du selber für dein Leben auch übernehmen und sagen, nach diesem Vorbild schaue ich mir mein Leben auch an. Ich möchte auch daran teilhaben, dass mein Leben die richtigen Prioritäten hat. Ich glaube, dass wir ganz oft in Versuchung sind, falsche Prioritäten zu setzen. Das hat was damit zu tun, dass es nicht nur Gott gibt, sondern auch den Teufel. Und der Teufel, der hasst dich. Im Gegenteil zu Gott. Gott liebt dich. Der Teufel hasst dich. Er will nicht, dass dein Leben gelingt. Er möchte nicht, dass du voller Freude bist, auf dein Leben guckst und sagst, wie cool und ich bin erfüllt und es geht mir gut. Der Teufel will das nicht. Und deshalb bringt er alles durcheinander. Er bringt Prioritäten, die wichtig sind, durcheinander. In der Bibel wird der Teufel auch oft bezeichnet als Diabolo. Also ein Durcheinanderwerfer ist die Übersetzung. Ein Verwirrer. Genau das will er tun. Er versucht, Dinge, die wichtig sind, unwichtig zu machen. Und Dinge, die unwichtig sind, will er wichtig machen. Und dann fangen wir Menschen auf einmal an, uns auf Dinge auszurichten, die am Ende des Lebens nicht zählen. Wir sind auf einmal im Leben unterwegs und überlegen uns, boah, wäre es nicht der absolute Hammer, wenn ich irgendwann mal dieses Auto besitzen würde? Wäre es nicht absolut erstrebenswert, wenn ich irgendwann mal sagen kann, ab jetzt ist auf meinem Konto immer mindestens 10.000 plus? Wäre es nicht absolut der Hammer, wenn ich am Ende meines Lebens dieses Reihenhaus kaufen könnte? Wäre es nicht der absolute Hammer, wenn ich in den nächsten 5 Jahren sagen kann, ich wurde als Vorstandsvorsitzende gewählt? Es gibt so viele Dinge, die uns auf einmal wichtig werden, aber frage dich mal, was zählt am Ende deines Lebens? Was ist die Frucht, die wirklich zählt? Kommt es da darauf an, welche Positionen du hattest? Kommt es da darauf an, wie viel Geld du auf deinem Konto hattest? Kommt es darauf an, welche Autos du gefahren hast? Worauf kommt es an am Ende deines Lebens? Genau an dem Punkt will der Teufel dich durcheinander bringen. Er erklärt Unwichtiges für wichtig. Und es gibt so viele Prioritätenkiller in unserem Alltag, die uns verwirren wollen. Es gibt verlockende Angebote. Es gibt die Alltagshektik, die Zeitnot, die wir haben, das Überladenwerden von Informationen. Es gibt so viele in meinem Leben, die mir sagen, was ich angeblich brauche. Die Werbung ist voll davon. So viele Menschen, die mir vorleben und mir durch ihr Verhalten zeigen, was man wohl so haben muss. Es gibt eigene Wünsche, die wir haben. Es gibt Versuchungen. Es gibt natürlich auch den Mangel an Disziplin, den ich habe, wo ich oft meine Prioritäten falsch setze. Es gibt viele Dinge, wo ich anfange, auf etwas Wert zu legen, was nicht wichtig ist. In diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, kommt ein Gedanke immer wieder vor. Jesus sagt, das Wichtigste ist die Liebe. Darauf kommt es an. Bleibt in mir verbunden. Ich liebe euch so, wie der Vater mich geliebt hat. Und liebt jetzt ihr einander. Auf diese Liebe kommt es an. Auf das Reich von Gott kommt es an. Ich empfehle dir, dass du dich hinsetzt zu Hause und dass du dir überlegst, was soll in meinem Leben Gewicht haben? Was soll Priorität haben? Dass du dein Leben anschaust, wie ein Weingärtner das tut, der vielleicht am Ende noch bei einem großen Weinstock sieht man, dass da sind vielleicht am Ende 3 starke Reben noch da. Dass du dir überlegst, was sind die 3 Prioritäten für dein Leben, in die du investieren willst, die am Ende des Lebens wirklich zählen. Ich habe für mich überlegt, was soll das sein? Und meine erste Priorität, habt ihr vielleicht auch geahnt, ist tatsächlich Gott. Also Gottes Reich ist die Überschrift für mein ganzes Leben, weil das ist Gott wichtig und darin möchte ich mein Leben investieren und meine Frau mit mir gemeinsam. Deshalb ist unser Trauspruch, dass wir in Gottes Reich investieren wollen und vertrauen, dass Gott uns dann alles gibt, was wir brauchen. Und Gottes Reich geht natürlich in erster Linie los mit Gott selbst. Ich sage, Gott soll mir in meinem Leben das Wichtigste sein. Das nächste, was mir wichtig ist, ist meine Familie. Sind meine Kinder, meine Frau, meine Brüder, meine Eltern, aber auch meine Freunde, meine Familie. Und das nächste, was mir danach wichtig ist, ist, dass ich meinen Dienst lebe, dass ich meine Gaben lebe und dass ich als Referent und als Coach unterwegs bin, vor allen Dingen für Jugendliche. Das ist meine Prioritätenliste. Überleg dir selber, worauf möchtest du Wert legen für dein Leben, dass du dich am Ende nicht verlierst und irgendwo landest, wo es nicht zählt, wo du am Ende deines Lebens zurückguckst und dir nicht mehr viel übrig bleibt von dem, worauf es ankommt. Setze richtige Prioritäten. Es heißt, ein Jäger, der zwei Hasen jagen will, jagt am Ende keinen. So ist das. Wir können uns schnell verlieren. Es kommt auf die Liebe an. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du die Welt verändern möchtest, dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Liebe deine Familie, liebe deine Menschen. Der Gärtner geht also hin und überlegt sich, was bringt Frucht und wo soll investiert werden, damit all das, was uns ablenkt vor der eigentlichen Frucht, vor der Liebe, dass wir das abschneiden und dass wir uns dann davon lösen. Was dazu helfen könnte, ganz praktisch, jetzt wird es ganz praktisch, ist das Eisenhower-Prinzip. Das ist hier vorne. Das Eisenhower-Prinzip sagt, dass ich mir überlege, es gibt Bereiche in meinem Leben, die können in Richtung dringend gehen, hier unten, oder in Richtung wichtig. Und in jedem der vier Bereiche gibt es Dinge in meinem Leben. Es gibt Dinge, die sind hier in diesem unteren Bereich. Links unten. Also weder dringend noch wichtig. Also keins von beiden. Ich schreibe mal keins rein. Keins von beiden. Weder dringend noch wichtig. Beispiel, was ist weder dringend noch wichtig? Montagmorgen 10 Uhr RTL. Das ist weder wichtig, noch ist es dringend. Es gibt einfach Müll in unserem Leben. Weder dringend noch wichtig. Dann gibt es Dinge, die sind wichtig, aber die sind nicht dringend. Da steht kein Termin dahinter. Was ist das? Das ist zum Beispiel meine Eltern anrufen. Also Dinge, die einfach nur wichtig sind. Meine Eltern anrufen, da steckt kein Termin dahinter, aber es ist wichtig. Meine Eltern fragen, wie es ihnen geht. Zeit haben für meine Familie. Alles Dinge, die wichtig sind. Zeit haben mit Gott. Ein Buch, von dem ich weiß, dass es mir gut tut zu lesen. Es ist wichtig, aber es gibt keinen, der mir sagt, das musst du in der nächsten Woche gelesen haben. Aber es ist wichtig. Und ich empfehle dir, dass du in wichtig investierst. Dann gibt es Dinge, die sind einfach nur dringend. Wie zum Beispiel jemand, der dir sagt, ich brauche da heute noch eine Antwort. Und er schreibt dir einfach vor, er braucht es heute noch. Es gibt einfach viele Dinge, die uns vorgemacht werden, wo wir sagen, ey, das ist einfach nur dringend. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere ganze Welt uns spiegeln will, alles, was ich habe, ist dringend. Es ist dringend, dass du dein Auto unbedingt dieses Jahr noch verschrottest, damit du die Umweltprämie, mit der wir ja so sehr die Umwelt schonen wollen, damit du die noch einsacken kannst. Und das geht nur bis zum 31.12. Und es ist total dringend, dass du vorher noch deine Versicherung änderst. Und es ist total dringend, dass du dir vorher noch, solange dieses Angebot gilt, dir die Schokobons kaufst. Weil nächste Woche weiß ich nicht, ob die noch im Angebot sind. Es gibt einfach, deine ganze Welt sagt dir permanent, ich will es sofort von dir. Sofort. Und wenn du dich nur auf dringend konzentrierst, wirst du am Ende deines Tages feststellen, du bist saumüde und hast nichts wirklich Wichtiges geschafft. Und dann gibt es Dinge, die sind wichtig und dringend. Also beides. Und ich empfehle dir, dass du ganz besonders darin investierst, in wichtig und dringend. Dass du guckst, also als Beispiel, ich weiß, der Steuerausgleich ist wichtig, weiß ich. Der ist hier, ich muss den machen, der ist wichtig. Jetzt hat mir das Amt letzte Woche gesagt, der ist auch dringend. Ja, ich habe jetzt eine Frist bekommen für 2014. Also, so, und jetzt weiß ich, nächste Woche ist der dran. Ich muss den machen. Er ist nicht nur wichtig, ich wusste schon, dass ich ihn machen muss. Jetzt ist er auch noch dringend. Jetzt muss ich den durchziehen. Konzentriere dich auf Dinge, die wichtig sind und erledige die Dinge, die wichtig und dringend sind. Aber verliere dich nicht in Dingen am Montagmorgen um 10 Uhr oder an Dingen, die dir vorgeschrieben werden, dass sie dringend sind und sie sind es gar nicht. Investiere in das, was wirklich wichtig ist und fokussiere dich. Der Weingärtner und Jesus selbst ermutigt uns, dran zu bleiben. Wie sieht das aus, dranbleiben? Das ist ja so ein Bild und da fragt man sich im Alltag, was heißt das, wenn ich dranbleibe? Was heißt das, wenn der Vers tatsächlich wahr wird? Wir können Gott bitten und er wird es uns geben. Was heißt das, wenn Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch und dann werdet ihr Frucht bringen? Wie genau sieht das aus? Wir haben in dieser Serie genau dafür Zeit, darüber nachzudenken, was es bedeutet, an Jesus dran zu bleiben. Und wisst ihr, warum mich das so ermutigt, das zu tun? Weil ich erlebt habe, dass es so viel mehr gibt, als ich geglaubt habe. Ich habe schon viel gesehen in meinem Leben. Ich bin Pastorenkind, habe Theologie studiert. Ich war eigentlich, seitdem ich geboren wurde, in jedem Gottesdienst, den man so mitnehmen kann. Und Gott hat mich aber völlig neu wieder überrascht und hat mir gezeigt, es gibt eine Möglichkeit, dass du mit mir so verbunden bist, dass tatsächlich das passiert, was du bittest. Dass das tatsächlich passiert. Und deshalb bin ich herausgefordert, für mich herauszufinden, was heißt das, bei Jesus zu sein in einer Art, wie ich es bisher noch selber so nicht erlebt habe. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Und die Geschichte, die ich euch als Abschluss erzähle, ist die Geschichte von Florian, der mich im Januar besucht hat. Und der seit 4 Jahren Christ ist und erzählt, wie wichtig es ihm ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, wie wichtig es ihm ist, an Jesus dran zu bleiben. Dieses Bild vom Weinstock hat er die ganze Zeit im Gespräch erwähnt. Einfach in Jesus bleiben, das ist das Geheimnis. Und während wir uns so unterhalten haben, so beim Kennenlernen, erzählt er mir, dass er gestern noch für jemanden gebetet hat auf der Straße und die Person ist gesund geworden. Erzählt er einfach so völlig, völlig einfach so, erwähnt das so. Und ich sage, Moment, stopp, ganz kurz mal eben. Ich habe dich, glaube ich, gerade falsch verstanden. Hast du gerade erzählt, du hast für eine weltfremde Person auf der Straße gebetet und die ist danach gesund geworden? Und ich sage, ja. Ist doch normal, passiert mir ständig. Ja, Quatsch, das ist nicht normal, mein Freund. Das passiert mir nämlich überhaupt nicht ständig. Also für mich ist das normal. Ich sehe, dass dem jemand was fehlt. Dann sage ich, wie siehst du das? Ja, das zeigt mir Gott. Ich habe gesagt, das geht doch gar nicht. Ja, doch, ich kann nichts dafür, das ist so. Und dann bete ich für die Person, dann ist sie gesund. Da hat er mir die heftigsten Sachen erzählt. Von Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, gebrochene Füße, alles Mögliche. Und er sagt sich, Gott zeigt ihm das, er geht hin und Gott beantwortet sein Gebet und die Leute werden gesund. Ich denke mir noch, hör mal, ich habe Theologie studiert, aber das hat mir keiner so gesagt. Ich meine, ich weiß, Jesus hat geheilt, ich weiß, seine Jünger haben geheilt. Ich weiß auch, dass es irgendwelche Missionare in Afrika gibt, die heilen. Aber wir reden ja jetzt von Deutschland, wir reden ja jetzt von heute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Unser Gespräch ging bis 5 Uhr morgens und am nächsten Morgen bin ich zu unserem Rewe gefahren, wo ich immer einkaufe, und hole da Brötchen fürs Frühstück. Und dann stehe ich am Kühlregal und mich spricht eine Frau an und bittet mich, dass ich ihr helfe, etwas rauszuholen, wo sie nicht rankommt. Und natürlich mache ich das. Und als ich ihr dann die Butter gebe, stelle ich fest, dass sie an Krücken ist und wohl Probleme hat, alleine zu laufen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, mein erster Gedanke war, ich habe in der letzten Nacht noch bis 5 Uhr morgens darüber gesprochen, dass man einfach für Menschen beten kann und dann werden die gesund, sagt der Florian, und irgendwie will ich das ja auch glauben. Heißt das jetzt, ich soll für die beten? Jetzt war ich aber in einem Konflikt. Das ist ja mein Home-Rewe. Versteht ihr? Die Kassiererin in dem Rewe ist meine Nachbarin. Was wird die denken, wenn ich für wildfremde Menschen im Rewe bete? Wie kommt denn das rüber? Und wenn dann nichts passiert, bin ich auch noch der Doofe. Ich sage, das ist krass. Wisst ihr, ich habe nicht für sie gebetet. Das war mir zu krass. Ich bin wieder nach Hause gefahren mit meiner Tüte Brötchen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich Gott wortwörtlich gesagt, Gott, ich glaube, dass du es kannst, aber das ist mir zu krass. Wenn du willst, dass ich das tue, dann musst du mich schon in die Hand nehmen und du musst es mir zeigen. Und dann lege ich die Brötchen auf den Tisch und wir frühstücken zusammen. Und dann lacht der Florian. Und dann sage ich, was ist denn los? Dann sagt er, ja, ich hatte vorhin meine Zeit mit Gott. Und Gott hat mir gesagt, ich soll dich an die Hand nehmen und es dir zeigen. Also, hat der mein Gebet gelauscht? Kann der 800 Meter weit hören bei mir, was ich im Auto bete? Woher weiß der das? Das waren meine Worte. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und sind dort zu den Düsseldorfer Arkaden gegangen. Landeten am Ende an dem Platz vor den Düsseldorfer Arkaden, direkt da ist auch ein McDonald's. Vor dem McDonald's waren Jugendliche. Mit Jugendlichen auf der Straße kenne ich mich aus. Und er sagt dann zu mir, komm, wir gehen zu den Jugendlichen. Ich habe den Eindruck, da hat jemand Schmerzen. Und ich habe mir gedacht, okay, gut. Und wir gehen zu den Jugendlichen hin und das waren 9 muslimische Jugendliche. Und er geht einfach so rein in die Gruppe, einfach rein und sagt, hey, ich wollte euch sagen, dass Jesus euch liebt. Und ich denke mir, Alter, du gehst aber ran. Ich meine, die Antwort von den muslimischen Jugendlichen war dann Allahu Akbar. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich weiß, was das heißt. Damit waren die Fronten geklärt. Ja, sie glauben offensichtlich nicht an Jesus, den er gerade so fröhlich vorgestellt hat. Und dann sagt der Florian in diese Gruppe hinein, einer von euch hat Schmerzen, ich möchte dafür beten, das geht gleich weg. Und ich denke mir so, wow, mir lief so ein bisschen kalten Rücken runter, weil die sahen jetzt auch nicht so übelst nett aus. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn die sich gleich verarscht fühlen, dann kriege ich richtig einen auf die Mütze. Und dann sind die natürlich total irritiert, wie was, jemand von uns hat Schmerzen und so. Und irgendwann mal sagt so das Alpha-Tierchen in der Gruppe, sagt dann so, bei uns hat keiner Schmerzen. Und dann haben die anderen natürlich sofort reagiert und haben gesagt, ja, stimmt, nee, bei uns hat keiner Schmerzen, natürlich nicht. Wer soll denn hier Schmerzen haben? Und der Florian, doch, jemand von euch hat Schmerzen. Wer ist es denn? Und die, nein, bei uns hat keiner Schmerzen. Nee, hat keiner Schmerzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt übernehme ich mal. Ja, mit Smalltalk kenne ich mich aus und habe dann versucht, so eine Exit-Strategie zu entwickeln, mit der wir aus der Gruppe rauskommen, ohne verprügelt zu werden. Und meine Exit-Strategie war, dass ich gesagt habe, und wo kommt ihr denn eigentlich her? Ich wohne ja auch hier. Und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht. Eine kurze rhetorische Lücke. Was sagt Florian? Also wer von euch hat Schmerzen? Und ich denke mir, Alter, wir kommen hier nie wieder raus. Und dann sagt ein Jugendlicher, ja, ich habe Schmerzen. Und dann, es war ja Januar, der hat einen Pullover an, krempelt seinen Pullover hoch und hat einen Verband drunter. Und ich muss erstmal schlucken und ich denke mir, oh, jetzt geht's los. Und dann sagt er, ja, wir werden jetzt dafür beten und es wird weggehen. Und dann sagt der Florian zu mir, Gott hat ja gesagt, ich soll es dir zeigen, jetzt ist der Moment gekommen, du betest. Und ich denke mir, super, das habe ich noch nie gemacht. Und ich denke, okay, gut. Okay, mache ich, ich lasse mich drauf ein. Und dann habe ich meine Hand auf sein Handgelenk gelegt, habe dafür gebetet, dass tatsächlich im Namen von Jesus das Handgelenk gesund wird, dass keine Schmerzen mehr da sind. Das Gebet ist zu Ende. Und ich frage ihn. Und er sagt, nee, tut immer noch weh, genauso wie vorher. Und ich denke mir nur, oh no. Und die anderen in der Gruppe, das hier ist so schlecht. Und dann sagt der Florian, hey, kein Problem, bete nochmal. Und ich, gut, okay, nochmal, ich habe nochmal gebetet, wieder nichts passiert, 2-mal schon gebetet, jetzt wird es unangenehm. Dann sagt der Florian, weißt du, ich weiß, Jesus will das tun, er hat es mir gezeigt, er will das tun, bete nochmal, es wird passieren. Ich meine, 3. Mal jetzt wirklich, okay, 3. Mal, okay, 3-mal, alles klar, ich bete nochmal und denke mir, endlich passiert es, aber es passiert nicht. Und jetzt war es echt schlecht. Also es ging mir nicht gut. Das war eine ganz blöde Situation. Und dann sagt der Florian zu mir, es wird passieren, bet nochmal. Puh, also ich merke schon hier, du machst auch schon so, ne? Mir war auch ganz heiß. Die haben mir gedacht, nee, das ist so unangenehm, ne? Viertes Mal gebetet. Und ihr ahnt das schon, es ist wieder nichts passiert. Und ich habe mir gedacht, das hier ist echt schlecht. Und dann sagt der Florian zu ihm, also die Stimmung in der Gruppe war dementsprechend, und dann sagte der Florian zu mir und zu der ganzen Gruppe, sagt er, pass auf, zu dem Typen, lass mich noch einmal dafür beten, dann lassen wir dich in Ruhe, nur noch einmal. Und dann hat der Typ gesagt, ja, okay, gut, noch einmal. Und dann betet der Florian für dieses Handgelenk, und als er fertig war mit seinem Gebet, das war ein kurzes Gebet, macht der Typ so. Alter Schwede, er hat es anders gesagt, aber, und er hat gesagt, das ist krass, tut nicht mehr weh, und macht mit seinem Handgelenk alles Mögliche, nimmt den Verband ab und wirft ihn weg. Und die anderen kommen, nein, du verarschst uns, das kann überhaupt nicht sein. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und einer in der Gruppe, der das auch nicht glauben konnte, hat sich von hinten angeschlichen an dem Typ, der die ganze Zeit so gewackelt hat und sich gefreut hat, ist von hinten über seine Schulter hochgesprungen, hat ihm voll auf sein Handgelenk gehauen, weil er wissen wollte, ob er blufft. Der hat nur gelacht. Ich sagte, nee, es ist nichts. Dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht's ab. So, und jetzt kommt das Alpha-Tierchen, der gesagt hat, uns fehlt nichts. Und sagt zu mir, ey, kannst du auch für mich beten? Ich habe am Zeigefinger ein Gelenk, das ist falsch zusammengewachsen, und ich habe hier so ein Knubbel hier oben und kann das nicht mehr richtig bewegen und es tut weh. Habe ich geguckt, hier oben so ein richtiger Knochen, der raussteckte. Man hat es ganz deutlich gesehen, man hat es extrem gefühlt. Und dann sagt der Florian zu mir, also, du betest. Und ich habe mir gedacht, super, jetzt kriege ich den Knochen. Ich meine, so ein Handgelenk kann man sich noch zurechtreden, aber so ein Knochen, soll der jetzt verschwinden oder was? Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich habe Gott gesagt, er soll es mir zeigen. Florian hat gesagt, er zeigt es mir, also bete ich jetzt. Und ich habe für diesen Typen gebetet. Der Knochen war weg. Der Knochen war weg. Ich verspreche es euch. Ich habe Videos dabei von dem Typen, der nachher erzählt, dass der Knochen einfach weg war und wo die Jugendlichen so dastehen und sagen, die konnten es alle nicht fassen. Der war wirklich, ich habe gefühlt, der war nicht mehr da. Er konnte seinen Finger bewegen, der war einfach weg. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wieso ist der Knochen weg? Das geht nicht. Ärzte nennen das Spontanheilung, man muss alles immer irgendwie benennen, damit man es greifen kann. Verstehen tut es trotzdem keiner. Warum ist der Knochen weg? Der war total begeistert. Dann kam der andere und hat gesagt, oh, falsch zusammen, der Knochen ist weggegangen. Ich habe sowas Ähnliches hier unten am kleinen Finger. Da war auch so ein Knochen so spitz raus. Ich habe nachher festgestellt, war so ein bisschen eine Schlägergruppe. Die hatten einiges an ihren Händen. Und der hatte auf jeden Fall so einen spitzen Knochen hier an diesem Handballen von dem kleinen Finger, wo es eigentlich weich sein sollte. Da war spitz raus. Und oben, wo es hart sein sollte, war es weich. Dann habe ich mir gedacht, gut, einmal Knochen, zweimal Knochen geht auch. Für den gebetet, war auch weg. Das Spitze war weg und hier oben, wo es weich war, war es hart, so wie es sein soll. Ich habe gedacht, jetzt, unfassbar. Dann sagt einer, kannst du auch rücken? Ich sage immer, für mich war das ja eher alles neu. Ich habe gesagt, ich kann gar nichts. Florian kann auch gar nichts. Das ist ja alles Jesus, versteht ihr? Das ist der Weinstock verbunden Rebe, versteht ihr? Das ist jetzt für euch, das habe ich denen so nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, das ist ja Jesus. Wir gehen ja nur zu Jesus. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn? Sagt er, ja, ich habe einen Scheuermann. Also er hatte so einen Buckel oben, so ein bisschen. Und er konnte sich nicht aufrecht stellen, das tat ihm weh. Hab ich gesagt, gut, ich bete dafür. Dann habe ich dafür gebetet, dass sich die Wirbel neu ordnen, dass Gott das alles heilt. Bin mit dem Gebet fertig, dass der Schmerz rausgeht, habe ich gebetet. Bin mit dem Gebet fertig, sage, und wie ist es? Dann macht er so, ja, der Schmerz ist komplett weg. Als du gesagt hast, im Namen von Jesus soll der Schmerz weggehen, war der Schmerz weg. Und dann habe ich gesagt, ja, erzähl, was ist passiert? Dann hat sie gesagt, ja, als du gebetet hast, habe ich eine Hand gefühlt, die sich auf meinen Bauch gelegt hat, aber da war keine Hand. Und jetzt kann ich mich aufrecht bewegen. Und dann kam ein Jugendlicher, der hatte eine ganz weiße Hand, die war nicht richtig durchblutet, daher war die Haut wirklich rissig und sah nicht gut aus. Und dann hat er mir die Hand gezeigt und gesagt, kannst du auch dafür beten? Ich sage, du, ich weiß jetzt, wie Knochen gehen und Rücken geht und so, aber ich habe jetzt so Durchblutung von Hand, hatte ich wirklich noch nie. Aber ich habe mir gedacht, okay, betest du dafür? Habe ich dafür gebetet, gucke ich, die Hand immer noch weiß, habe ich mir gedacht, ja gut. Der Florian hat gerade für jemand anderen gebetet, der hatte was am Fußgelenk. Ich sage, warte mal, bis der fertig ist, der hat mehr Erfahrung, der kann bestimmt auch für nicht durchblutete Hände beten. Ne? Weil mein Gebet hat ja nichts gebracht. Und dann hat er auf ihn gewartet, aber nach einer Minute kam er wieder und hat gesagt, guck mal, zeigt er mir seine Hand, läuft so von oben so Blut in seine Hand. Es war hier so ein richtiger Übergang, ganz klar deutlich, oben rötlich, unten noch ganz weiß und es lief so richtig runter. Ich dachte, alter Schwede, ich habe sowas ja noch nie erlebt, ne? Und dann haben die Jugendlichen, die sind ausgerastet, die haben auf dieser Plattform alle anderen Jugendlichen, die da waren, geholt. Am Ende war es ein Pulk von 20 Jugendlichen. Und alle, die was hatten, egal was, es wurde alles geheilt. Alles. Es waren nachher, wir haben gezählt, es waren 15 Heilungen. Einer von den muslimischen Jugendlichen, der das einfach nicht verstanden hat, dass das nicht wir sind, sondern dass das Jesus ist, zudem hat Florian gesagt, davon habe ich auch ein Video, komplett aufgenommen, wo er gesagt hat, pass mal auf, ich zeig dir, dass es Jesus ist. Nimm du mal deine Hand und leg die bei deinem Freund, der Rückenschmerzen hat, auf den Rücken. Und dann hat er das gemacht und hat gesagt, so und jetzt bete mir nach. Er hat gesagt, in Jesu Namen und der muslimische Jugendliche, in Jesu Namen sollen die Schmerzen rausgehen, sollen die Schmerzen rausgehen. Der Rücken soll heil werden, der Rücken soll heil werden, weil Jesus ist König. Dann sagt der, weil Jesus ist König. Amen. Amen. Und dann sagt der Jugendliche, für den er gebetet hat, bückt er sich so und sagt, krass, das ist viel besser. Boah, krass. Und der Jugendliche, der seine Hand draufgelegt hat, der guckte die an, als wäre der Harry Potter und läuft rum und sagt, hä? Der war total verwirrt. Es war unfassbar. Und seitdem erlebe ich Dinge in meinem Leben, von denen ich überzeugt war, konnte ich sogar theologisch begründen, dass es die nicht mehr gibt. Und Gott hat mir gesagt, weißt du was? Gibt's doch. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, ob wir mit ihm verbunden sind. Ob wir mit ihm so verbunden sind, dass wir hören, was Gott will. Und dass wir an einen Punkt kommen, wo Gott sagt, hey, du bist mit mir so verbunden. Wenn du was bittest, wird es passieren. Das ist eine Reise, auf der ich gerade unterwegs bin. Ich bin da noch nicht am Ende angelangt. Ich gebe ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich frustriert bin, weil ich mir denke, sollte ich nicht eigentlich schon viel weiter sein? Hat Gott überhaupt noch Lust, mit mir weiterzugehen? Dann weiß ich, ja, Gott hat Lust, mit mir weiterzugehen. Ich lade euch auf diese Reise ein. Ich weiß noch nicht, wo sie in meinem Leben hinführt. Ich weiß nur, dass Gott gerade seit Januar alles ändert. Und mir dieses Bild vom Weinstock dadurch völlig neu wichtig wird. Und ich freue mich auf die Serie mit euch, wo wir darüber nachdenken, was heißt das konkret für unser Leben, für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Ziele, für unsere Pläne. Und da werden wir uns in der nächsten Zeit auf den Weg machen. Ich möchte gerne noch dafür beten, dass Gott uns begegnet und dass er uns zeigt, wie sehr er uns liebt und dass der Vater als Weingärtner immer gut zu uns ist. Vielen Dank, Jesus, dass du dieses Bild verwendet hast vom Weinstock. Danke, dass du selber der Weinstock bist und dass du mit uns verbunden bist und wir herausgefordert werden, genauso mit dir verbunden zu sein. Dass da so viel Verheißung drauf liegt, dass wir dann fähig sind zu lieben mit einer echten Liebe, bei der wir uns auch nicht mal anstrengen müssen. Weil es ja nicht anstrengend ist, Frucht zu bringen, wenn man mit dir verbunden ist. Vielen Dank, Jesus, für dieses starke Bild, das wir uns anschauen dürfen und wo wir heute mit starten durften. Vielen Dank, Papa, dass du der gute Weingärtner bist, der keine Rebe vernachlässigt, der jeden Menschen anguckt und bei jedem Menschen das Beste rausholen will. Egal, wie wir uns selber sehen, ob wir enttäuscht sind von uns und denken, du bist es auch, oder ob wir uns für Menschen halten mit viel zu wenig Glauben. Danke, Papa, dass du an jedem arbeitest und dass du mit jedem ans Ziel kommst. Vielen Dank. Schenk uns bitte einen tollen Sonntag heute. Schenk uns bitte gute Gemeinschaft. Und dass Menschen, die mit uns zu tun haben, an unserer Liebe erkennen, dass wir zu dir gehören. Ich segne uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.